für die Anmoderation. Danke an euch, dass ihr alle zu der super späten Stunde euch diesen Talk noch anhört. Genau, Shut Up, Do Research and Take Our Money ist der Titel, der euch hoffentlich zu 22 Uhr noch hier in den Vorlesungssaal getrieben hat. Wir reden über das chaotische Katalysator-Stipendium. Das ist ein Projekt vom Chaotikum und Chaos Treff Flensburg zusammen mit dem Chaos Computer Club. Und es geht daran, dass wir Stipendien und Fördergelder an Studierende vergeben. Und zwar werden insgesamt 4 Stipendien, neue Stipendien pro Semester gefördert und wir fördern insgesamt Masterarbeiten mit jeweils 1.500 Euro. Das Ganze ist ein laufendes Verfahren. Das bedeutet, ihr bewerbt euch auf Masterstipendium und es ist nicht so, dass am Ende alle gesammelt werden, sondern es geht quasi darum, dass wir im Laufe des Prozesses entscheiden, welche Masterarbeiten wir fördern und auch welche dann angenommen und welche abgelehnt werden. Und wenn wir nicht genug fördern pro Semester, dann nehmen wir die ins nächste Quartal der Förderung. Ich will so ein bisschen ausholen. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass Samuel, der andere Beiratsmensch von uns, mich auf einer Gulasch-Programmiernacht von seiner Idee, von diesem Förderprojekt erzählt hat. Und da ging es quasi um noch nicht diese klaren Punkte, sondern erstmal so um die grobe Idee. Lana, wie sieht's aus? Wie wäre es denn nicht eigentlich, wenn wir Stipendien anfangen zu vergeben? Für mich besonders wichtiger Punkt, wenn wir uns angucken, wie die politische Entwicklung aktuell, vor allem auch mit Blick auf Deutschland eigentlich ist. Rechte Seiten bilden immer mehr Thinktanks. Wir sehen immer weiter, dass es eigentlich dazu führt, dass bestimmte soziale Kreise ihre eigenen Leute quasi schon von früh ausbilden und mit finanzieller Unterstützung gehen. Wenn wir uns ansehen, wo gehen die Fördergelder hin, wo gehen die Sachen hin? Also rein auf politischer Ebene und dann aber auch auf Förderebene. Was wird eigentlich gefördert? Und wenn ich mir überlege, wo schreibe ich vielleicht mit einem Unternehmen meine Masterarbeit oder später auch, wenn es um eine Doktorarbeit geht, dann ist häufig die Bedingung, die ich unterschreibe, ich darf das ganze Ergebnis nicht veröffentlichen. So. Das ist ein Betriebsgeheimnis oder daran wird weiter geforscht. Und unser Ziel mit diesem Stipendium, wie wir das quasi vergeben, ist also auch, dass die Ergebnisse am Ende offen zugänglich sind. Und dass genau dieses Prinzip quasi ist, wir wollen Dinge fördern, die uns am Herzen liegen. Wir wollen da finanzielle Unterstützung reinstecken. Und wir wollen damit also dafür sorgen, dass es Leute gibt, die über Themen schreiben, die Firmen vielleicht nicht so wichtig sind. Oder die eine gesellschaftliche Veränderung schaffen, die vielleicht nicht von Großkonzernen gefördert ist. Also das ist ungefähr das, wonach wir suchen. Wir gucken uns also an, gibt es eine Möglichkeit, wie diese Arbeit die Welt ein kleines bisschen besser macht? Sehen wir die Utopie da drin? Sehen wir quasi die Zukunft im Fördergedanken? Und dann gucken wir natürlich auch, wenn wir so eine Arbeit sehen, auf die Methodik. Ist das eine Methodik und ein Aufwand, der überhaupt realistisch ist? Oder auch, sind die Ergebnisse überhaupt relevant und prüfen halt unsere persönlichen Ansichten auch nochmal so ein bisschen gegen? Aber eigentlich geht es darum, wenn wir die Welt besser machen wollen und wir wollen Forschung motivieren, die auch die Welt etwas besser macht, dann muss diese Forschung auch in irgendeiner Form gefördert werden. Und häufig, wir alle oder die Leute, die studiert haben, wissen, woran es scheitert, häufig Geld. Wie bezahle ich meine Miete? Kann ich mich zu diesem Thema überhaupt die Zeit widmen? So, wenn ihr jetzt denkt, oh, ich habe eine Masterarbeit, die ich gerade schreibe. Und eigentlich habe ich so ein richtig geiles Thema. Aber ich habe jetzt die Wahl, ob mir eine Firma Geld für meine Masterarbeit gibt oder ob ich gar kein Geld bekomme. Oder ich möchte überlegen, ob ich auch vielleicht in diesen Fördertopf falle. Unsere aktuelle Förderperiode hat jetzt angefangen. Wir fördern weitere Masterarbeiten. Das könnt ihr, eure Masterarbeit könnt ihr unter chaos-stipendium.de einreichen. Das ist ein Formular. Ich würde sagen, vergleichsweise wenig Arbeitsaufwand. Genau. Aber wir haben schon ein paar Arbeiten gefördert. Insgesamt sind wir jetzt im 5. Förderzyklus und wie ihr hier seht, wir haben quasi 22, 23 und 24 gefördert Und wir bekommen je nach Förderzyklus viele Bewerbungen, die wir quasi gegenprüfen und vergeben dann quasi Stipendien. Unser Prinzip, was wir auch verfolgen, ist quasi nicht, oh, wenn am Fördertopfende noch ein bisschen Geld übrig ist, dann kriegen das quasi andere Arbeiten, die quasi noch offen sind, sondern unser Ziel ist wirklich, da nach Qualitätskriterium raufzugucken und zu sagen, was ist eigentlich ein Förderzweck und was ist, was wir uns eigentlich angucken wollen. Und genau, insgesamt haben wir somit über die vier Zyklen quasi in zwei Jahren eine Fördersumme von 21.000 Euro vergeben und konnten somit mit dieser Geldsumme bereits Masterstudierenden helfen und ihre Arbeit unterstützen. Diese Masterstudierenden sind heute hier. Wir haben das große Glück, dass wir in Kooperation mit der Night of Open Knowledge, auch mit Chaoticum als Partner in diesem Stipendium, unser Geekend zum Stipendium hier das Wochenende machen konnten und uns auch austauschen konnten, über die Zukunft dieses Stipendiums sprechen konnten und uns auch tauschen konnten. Genau, und diese Stipendiatinnen sind quasi heute da und erzählen euch ein bisschen was, wie sie die Welt ein kleines bisschen besser gemacht haben. Das, genau.
So, ich darf jetzt hier anfangen. Nicht wundern, auf meinem Handy sind die Vortragsnotizen, ich schreibe keine Nachrichten parallel. Ich schreibe meine Masterarbeit an der Humboldt-Universität in Berlin. Wir sind Master in Sozialwissenschaften. Und ja, Professor Reckwitz und Professor August betreuen diese Arbeit. Das freut mich sehr, weil es für mich relativ schwierig war, Betreuer zu finden, weil ich eben die Sozialwissenschaften und eben Technik, Philosophie, Technikdebatten, aber auch ganz praktisch Technik so ein bisschen vermische. Und ja, das haben Soziologen oder andere nicht so gerne und deswegen ganz großes Dankeschön an meine Betreuer, dass sie diese Arbeit übernommen haben. Über was schreibe ich? Technokratie gestalten oder Technokratie gestalte. Also meine Forschungsfrage ist, was die Handlungsspielräume in der Technokratie sind. Ich habe schon ein paar Mal gehört, ich soll aus dieser Arbeit kein Lebenswerk machen. Ich recherchiere und schreibe und mache Vorbereitungen jetzt bald seit 2 Jahren. Also so ganz gelingt es mir nicht. Wird auch eine wahnsinnig lange Arbeit und ich bin mir nicht sicher, ob ich noch jemals in meinem Leben nochmal so eine lange Arbeit schreiben werde. Ja, was heißt denn? Im Studium habe ich sehr viel zu Protest und Protestforschung gemacht und eigentlich ursprünglich wollte ich mir überlegen, wie man Zeit für Protest instrumentalisieren kann. Das hat dann aus verschiedensten Gründen nicht so geklappt und ich soll mich weiter konkretisieren. Ich glaube, viele Studenten kennen dieses Problem, das etwas zu breit ist. So ganz konkretisiert habe ich es vermutlich nicht, weil ich halt auf dieser Metaebene der Technokratie, also auf der Ebene, dass ich ein weltumfassendes technisches Herrschaftssystem beforschen will, geblieben bin. Und das geht dann letztendlich auch nur theoretisch. Also ich mache so ein polittheoretisches Argument, das sich auch eigentlich währenddessen schon immer selbst hinterfragt. Und ja, ich habe da so einige Probleme immer noch. Also die Arbeit kann man nächstes Jahr dann lesen. Jetzt gerade kämpfe ich vor allem mit 2 Problemen. Nämlich einerseits, ich möchte eine kritische postmoderne Theorie machen. Ich kann jetzt nicht genau darauf eingehen, was das heißt. Dafür reicht die Zeit nicht, aber ein paar sagt es vielleicht was. Und gleichzeitig soll die Arbeit für jeden verständlich sein. Ich probiere es, ich tue mein Bestes. Ihr könnt dann gerne lesen, wie es mir gelungen ist. Und das Zweite ist, ich beforsche Handlungsspielräume in der Technokratie. Und eine Technokratie, also ich beschreibe natürlich am Anfang auch ganz viel, was ich jetzt mit Technokratie meine und was nicht, aber in der Form, von der ich rede, geht man halt davon aus, dass die Technokratie den Menschen eigentlich per se zu einem gesteuerten Objekt macht, also Handlungsspielräume gar nicht vorgesehen sind. Und jetzt will ich aber trotzdem genau in dieser Technokratie Handlungsspielräume finden. Und ja, das ist entweder unmöglich oder ich schaff's irgendwie, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun, diese auch zu finden.
Und das ist halt mit dem, dass ich eben diese Handlungsspielräume suche, wo eigentlich keine sein dürfen, schon per se auch so ein bisschen ein Akt des Widerstands, also einerseits gegen Technikpaternalismus und andererseits natürlich auch gegen Technikdeterminismus, dass man sagt, okay, die Technik bestimmt alles, das wäre dann quasi nur Technokratiegestalte, aber ich bin schon auch für dieses N, also dass wir die Technokratie gemeinsam gestalten und will deswegen eben auf diese Handlungsspielräume hinaus. Wie mache ich das? Im ersten Moment, also im ersten Teil erfasse ich die Technokratie. Da geht es dann ganz viel so um Kybernetik. Also ich habe da ein Werk, das so die Debatte ein bisschen zusammenfasst und auch Foucault mit diversesten Auswüchsen und die Kuhn, falls das wem was sagt. Also das sind so die Autoren, mit denen ich die Demokratie erfassen möchte. Dann versuche ich das Ganze auch noch zu verstehen und so ein bisschen aufs echte Leben zurückzukoppeln. Wird wahrscheinlich exemplarisch bleiben oder bleiben müssen in dem Fall, weil so viel Platz habe ich dann auch wieder nicht. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und dann eben im dritten Schritt, sobald wir die Technokratie erfasst und verstanden haben, zumindest eben in so einer modellhaften Form, wie es in so einer Arbeit möglich ist, möchte ich eben auf die Handlungsspielräume hinaus. Und da kommen wir dann auch ein bisschen in Richtung Utopie, weil meine Hoffnung ist es halt doch, wenn man diese Arbeit liest, dass man sich dann danach ein bisschen handlungsfähiger fühlt. Also seine ganze Umgebung, die durch diverse technische Prozesse geprägt ist, besser wahrnehmen, besser verstehen kann und dann auch besser sieht, in welchen welche Handlungsmöglichkeiten habe dann ich persönlich. Also das ist natürlich dann immer noch eine Ableitung, weil ich kann natürlich jetzt nicht in jedes Leben reinschauen und dann sagen, hey, das ist jetzt der genaue Handlungsspielraum und das kannst du genau machen. Das wird dann individuell letztendlich nochmal weiterinterpretiert werden müssen. Aber ich versuche halt generell mal dieses Feld aufzumachen und zu sagen, nee, die Technokratie ist nicht nur das, was uns quasi beeinflusst und unser Leben strukturiert, sondern es ist sehr wohl auch etwas, also dieses System ist sehr wohl auch etwas, was halt wir schaffen und was auch wir verändern und gestalten können. Ob mir das gelingt, ob die Arbeit dann verständlich sein wird, ob ich durch die Arbeit tatsächlich etwas ein bisschen besser machen kann, weiß ich nicht. Aber ich werde mich bemühen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr die Arbeit dann lest, sobald sie fertig ist.
Genau. Die Arbeit, wir gehen hier fix durch. Zeit ist Geld. Klatschen bitte am Ende, tut mir leid. Genau. Die Arbeiten werden auf unserem Blog veröffentlicht. Ihr könnt die also alle holen, alle lesen. Carolins Arbeit ist da auch schon veröffentlicht worden. Caroline, wie machst du die Welt ein bisschen besser?
Ja, ich komme ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ich habe den Master Kinder- und Jugendmedien in Erfurt studiert. Das ist eine Kombi aus Erziehungswissenschaften und Kommunikationswissenschaften. Den Titel meiner Arbeit seht ihr ja hier schon. Ich habe mir angeschaut oder explorativ untersucht, welche Perspektiven Kinder auf Interaktion mit sozialen Robotern haben. Und kindliche Perspektiven in den Fokus zu stellen, ist in der Gesellschaft aus meiner Sicht oder aus der Sicht der Erziehungswissenschaft ja auch generell wichtig. Denn sie sind eben eine gesellschaftliche Gruppe, die auch von Innovationen im Bereich sozialer Robotik zum Beispiel im Alltag einfach ultimativ betroffen sind. Soziale Roboter haben sie ja auch im Service, zum Beispiel beim Kellnern oder so, wo die schon eingesetzt werden, aber auch in sensibleren Bereichen, zum Beispiel im Lernen oder auch im emotionalen Lernen. Da gibt es so einen Lernroboter namens Moxie, der auch sehr emotional interagiert mit Kindern. Und so ein Einbeziehen der kindlichen Perspektive ist eben wichtig, um ihre Bedürfnisse auch im Umgang mit sozialen Robotern zu identifizieren und zu erkennen, was sie für einen souveränen Umgang im Endeffekt mit der Technologie dann benötigen. Ich gehe jetzt auf die Methodik gar nicht so ein, weil das eine nicht ganz bekannte Methode ist, denke ich. Da kann man gerne im Nachgang nochmal auf mich zukommen. Die Ergebnisse waren im Wesentlichen, dass Kinder jeweils ihre eigene Perspektive schon auf soziale Roboter haben, ganz egal, ob sie Berührungspunkte hatten oder nicht. Und dadurch ist es eben möglich, ihre Perspektive zu erfassen und mit einzubeziehen. Und diese Perspektive war bei meinen ProbandInnen durchaus auch kritisch. Es kamen zum Beispiel Worte wie vertrauenswürdig oder unvertraut, kontrolliert, nicht kontrolliert Und gleichzeitig ist mir auch aufgefallen in den Ergebnissen, dass viel nach dem Aussehen der Roboter geurteilt wurde und damit sachlich teilweise nicht ganz richtig auf die Kompetenzen oder Fähigkeiten der sozialen Roboter geschlossen wurde. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen würde, da muss man in der Gesellschaft ansetzen, das auch für Kinder erlebbar, nachvollziehbar, verständlich zu machen, schon früh. Entschuldigung. Genau, eben die Medienkompetenz und daraus was lernen, zum Beispiel auch durch Irritation kann man da gut miteinander in den Austausch kommen. Und auf die Frage, was brauchen wir, damit die Welt eben besser werden kann, würde ich deshalb so antworten, Dialog und Offenheit und auch eben Möglichkeiten für alle, egal welche Generation, egal welche Position in der Gesellschaft, Digitalisierung zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen. Genau, danke.
Dankeschön. Genau, wie ihr seht, wir beschäftigen uns hier mit ganz unterschiedlichen Bereichen. Uns ist nämlich völlig egal, aus welchem Fachbereich ihr kommt, um eure Masterarbeit zu fördern. Uns geht es um die Themen, zum Beispiel das Thema von Joris.
Moin, also, wie wir in der letzten Woche gesehen haben, ist die Welt auf jeden Fall kein Stück besser geworden. Aber ich möchte sagen, dass wir es zumindest versucht haben, beziehungsweise wir sind nicht Teil davon gewesen, dass sie schlechter wird. Mein Forschungsprojekt Selbstwirksamkeit und Empowerment in offenen Werkstätten der Lausitz. Offene Werkstätten sind vielleicht ein Begriff, Fab Labs, offene Werkstätten, wie auch immer man das jetzt so sagen mag. Man könnte auch sagen Hackspaces, wie sie alle zusammen sind, sind ein Teil davon, wie die Blackbox-Technik angeschaut wird, beziehungsweise wie sie genommen wird. Und in der Ansichtsweise, von wegen Weltverbesserung, Grassroots, wird dort geschaut, wie können wir zumindest in dieser Technokratie oder in dieser Unmächtigkeit uns selbst ein bisschen empowern, wie können wir Selbstwirksamkeit erfahren. Und diese Bildungsprozesse habe ich mir angeschaut, beziehungsweise ich war Teil eines zweijährigen Forschungsprojekts, MoFab, mobile Fab Labs, damit sind wir mit Anhängern, die ausgebaut waren, zu offenen Werkstätten, in Kooperation mit FabLab Cottbus, der Machbar in Potsdam, aber auch der Maker-Kutsche in Lübbenau und vielen anderen aus der Region Brandenburg-Süd in die Regionen gefahren, in denen es wenig gibt, und haben geschaut, was kann dazu führen, dass aus der Zivilgesellschaft technologische Innovationen herauskommen und wie können wir die übersetzen in Brauchbares beziehungsweise in offener Hardware. Daraus entstanden ist, auch vielleicht ist das ein Begriff von der Open Knowledge Foundation, die war auch Teil des Projekts, der Open Hardware Fund. Da gab es ein paar Projekte, die waren von Open in der LibreWater oder halt auch offenen Windmühlen zur Stromerzeugung. Dann auch Teil dieses Projekts aus der Lausitz direkt war ein Pilzprojekt auch dabei. Das ist auch entstanden aus diesen Workshops, die wir da gemacht haben, und ist dann auch bis am Ende mit in diesen Auswahlprozess gekommen. Egal, jetzt gehen wir zurück auf die Masterarbeit. Es geht ein bisschen um substanzielle Partizipation, es geht aber auch um Solidarität. Kommunisierung, was entsteht denn an diesen kleinen Orten oder wie können die dazu kommen? Ich habe mir ein bisschen angeschaut, wie funktioniert eigentlich die Bildung an Drittorten. Ich habe Medien- und Kulturwissenschaften studiert, deswegen habe ich mich ein bisschen fokussiert darauf. Ich habe am Ende 4 Thesen aufgestellt, die ich finde, auch in andere Bildungskonzepte übernommen werden können, an denen ich mich immer so ein bisschen langhangele. Der erste, was mir so aufgefallen ist, in diesen Projekten, die wir da umgesetzt haben, in diesen Bildungsprozessen, die entstanden sind, ist, es sind offene Bildungsansätze. Und offene Bildungsansätze sind was richtig Feines. Aber es braucht Kreativität und es braucht Bewusstsein für das eigene Selbst. Das heißt, es ist nicht einfach, in so einen offenen Bildungsansatz reinzukommen. Es sind Hürden, die da sind. Und die schafft nicht jeder, ne? Das ist auch vielleicht ein soziologisches Problem. Es gibt da natürlich, können wir da dann auf Platon zurückblicken, was kenne ich, oder Bourdieu. Könnt ihr alles nachlesen. Ist auf jeden Fall richtig cool dann auch begründet. Auf jeden Fall ist ja in den offenen Werkstätten ist dieses Machen, 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 Scheitern, Scheitern, Scheitern Was aber auch ein kritischer Punkt ist, weil ich glaube, nicht jeder kann scheitern. Nicht jeder hat die Chancen zu scheitern. Und man muss dieses Scheitern ohne Konsequenzen, wie es halt in Makerspaces ist, auch erstmal lernen. Das ist auch, ja, es ist, man braucht das Privileg, überhaupt scheitern zu können. Aber da können wir gerne drüber diskutieren. Das zweite ist, was braucht Bildung? Das ist Problemlösung statt Fachwissen. Ne, wir brauchen nicht nur Fachwissen, wir kommen in eine Welt, wo Problemlösen besser ist. Wir kommen auf Probleme zu, die wir nicht kennen. Wir müssen aktive Verantwortung für unser Lernen oder die Leute in diesen Prozessen müssen Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Und dann, das ist was natürlich auch ein Prozess, ne? Empowerment ist immer ein Prozess, das ist nichts, was einfach da ist, sondern das ist auf jeden Fall irgendwas, wo wir hinkommen müssen. Und was ist Erfolg? Bildungserfolg kann man nicht allein am Output messen. So, natürlich können wir in Makerspace jetzt was richtig Cooles bauen und wir haben irgendwie was Schönes gemacht. Aber es sollte mehr soziale Faktoren beinhalten. Kompetenz, Autonomie, Zugehörigkeit. Also auch Gruppenbildung ist natürlich ein wichtiger Faktor von Bildung. Das ist einfach alles das, was wir damit denken müssen. Und dann kommen wir auf den letzten Punkt, was damit auch zugehört. Das ist Interdisziplinarität bei den Lehrenden vielleicht auch. Beziehungsweise Lehrende sollten einfach auf dieses Level von Augenhöhe kommen, ne? Begegnung auf Augenhöhe, wir sagen Lernbegleitung quasi. Das ist irgendwie wahrscheinlich jetzt erziehungswissenschaftlich eher, aber diese Punkte, wir begleiten das Lernen und wir kommen dann darauf zurück und sollten uns nicht über die Leute stellen. Und das sind die Dinge auf jeden Fall, die ich jetzt mitgenommen habe aus offenen Bildungsprozessen und auch manchmal schön fände in staatlicher Bildung.
Danke dir, Joris. Von der Unmöglichkeit oder Möglichkeit, digital mündig zu werden, ich übergebe an Mareike.
Danke. Also Ausgangspunkt für meine Masterarbeit war ein Interesse an, aber auch eine Skepsis gegenüber dem Begriff der digitalen Mündigkeit, der schon seit ungefähr 25 Jahren durch den netzpolitischen Raum kursiert und möglicherweise auch schon in Nook/Chaos-Umkreisen gefallen ist, weil der Begriff eben so als Allheilmittel, Universalmittel benutzt wird für die Herausforderungen, die sich durch digitale Technologien ergeben. Und im Kontext von digitaler Mündigkeit wird häufig auch gefordert, dass wir unsere eigenen Daten kontrollieren, also sozusagen mündige SpurenleserInnen werden für die Daten, die wir unbewusst im Netz hinterlassen, wie Sibylle Krämer 2019 auf der Republika es forderte. Und jetzt stehe ich hier und will das genaue Gegenteil behaupten. Also die These meiner Arbeit lautet, durch die Forderung nach digitaler Mündigkeit wird uns als individuelle NutzerInnen im Kontext von Datenflusskontrolle eine Verantwortung übergeben, der wir strukturell nicht gerecht werden können. Ich sehe Nicken. Also das beginnt eigentlich schon auf der Ebene der Oberfläche, wo wir mit Nudging und Dark Patterns dazu bewegt werden sollen, möglichst datenfreigiebige Entscheidungen zu treffen. Wenn wir nur auf dieser Oberflächenebene bleiben, dann erweckt es den Anschein, dass es auch ein Oberflächenproblem wäre. Also dass, wenn wir die Interfaces entsprechend designen, das Problem nicht mehr existieren würde. Aber ich argumentiere, dass das Problem noch viel tiefer auf der zugrunde liegenden infrastrukturellen Ebene liegt. Aber was ist das, das da liegt? Im öffentlichen Diskurs wird häufig das Bild erzeugt, dass es Daten sind, die wir zutage fördern müssen, die irgendwie unter der Oberfläche liegen, die wie das neue Öl abgeschöpft werden müssen. Was wiederum auch einen Eindruck erzeugt, und zwar, dass wir als NutzerInnen des Internets datenförmlich ausströmen, die nur als natürliche Ressource abgeschöpft werden müssen. Und dabei wird verkannt, dass die meisten Daten generiert werden von Unternehmen und nicht von uns. Ich habe mich also das Sammeln von Daten ist in den letzten Jahrzehnten vor allem mittels Cookies passiert, und auch wenn das langsame Aussterben von Cookies, wenn wir dem gerade beiwohnen, lohnt es sich trotzdem, sich Cookies anzuschauen, weil sie auch als Beispiel für zukünftige Tracking-Technologien dienen werden. Und zwar 1994 wurden Cookies entwickelt, um die HTTP-Statelessness sozusagen zu kompensieren, also um zu ermöglichen, dass das Internet sich erinnern kann und zum Beispiel Authentifizierung oder einen Warenkorb ermöglichen. Und zu Zeiten von Erstanbieter-Cookies, links, ich glaube, die Animationen sind jetzt draußen, ne? Zu Zeiten von Erstanbieter-Cookies wurde Werbung geschaltet, es bedeutete, Werbung zu schalten, bedeutete, das Recht zu erwerben, die Werbung an einem bestimmten Ort zu platzieren. So wurde Werbung für Wanderschuhe auf der Seite eines Kaufhauses, was Wanderartikel verkauft, angezeigt. Während wir bei Drittanbieter-Cookies über die Station Erstanbieter-Analyse-Cookies in der Situation sind, wo Werbung zu schalten bedeutet, das Recht zu erwerben, sie nicht mehr an einem bestimmten Ort, sondern an eine bestimmte Person zu zeigen. Genau. Und ja, ehe man sich versieht, ist das ganze Internet durchzogen von einer Tracking-basierten, allumfassenden Infrastruktur. Und wer jetzt möglicherweise an coole Add-ons und Browser-Einstellungen denkt, um das zu reduzieren, da möchte ich sagen, dass also diese Technologien immer nur vor bestimmte Menschen, vor bestimmten Tracking-Technologien schützen. Und im schlimmsten Fall möglicherweise sogar den Status quo legitimieren. Also weil es solche Add-ons oder Privacy-Technologien gibt, wird dann davon abgesehen, das strukturelle Problem zu betrachten, und es scheint, als gäbe es eine Lösung. Im schlimmsten Fall werden aber auch solche solche Privacy-Technologien unwirksam, wenn etwa im Marketing zum Beispiel statistische Verfahren wie Predictive Analytics angewendet werden, wo von den Entscheidungen anderer Personen, beispielsweise hier korreliert rote Schuhe tragen vermeintlich mit eher mit Äpfel mögen, und dann wird über eine Person, von der wir nur wissen, dass sie rote Schuhe trägt, mittels Predictive Analytics inferiert, dass sie sehr wahrscheinlich auch Äpfel mag, und dann entschieden, sie so zu behandeln wie eine Person, die Äpfel mag. Wobei Äpfel natürlich unverfängliche Attribute sind, das aber im Ernstfall für lebensbeeinflussende Entscheidungen genutzt wird, solche Verfahren. Genau. Und was eben auch eine Einwilligung im Prinzip nichtig macht, weil eben die Daten anderer Menschen auch auf mich Einfluss haben und meine Entscheidungen in Bezug auf Daten wiederum auch Einfluss auf das, was über andere Menschen vorhersagbar ist. Genau. Dass das Ganze so ist, liegt daran, dass das ein Akt der neoliberalen Responsibilisierung ist, wobei Individuen für Dinge verantwortlich gemacht werden, für die vorher der Staat oder andere AkteurInnen verantwortlich waren. Und also guter Vergleich, finde ich, ist beispielsweise die Klimakrise, wo wir als individuelle KonsumentInnen angehalten sind, dieses Weltproblem zu lösen. Genau, damit übergebe ich.
Ja, ich finde, das zeigt auch ganz gut, dass es nicht immer direkt darum geht, den Lösungsansatz direkt parat zu haben. Manchmal geht es auch, wir müssen erstmal herausfinden, was die Probleme unserer Welt sind, bevor wir sie besser machen können. Solche Probleme aufzuzeigen, kann auch ein Teil davon sein. Mit einem noch mysteriösen Titel übergebe ich damit an Sarah.
Ja, hi. Ich dachte, ich starte einfach direkt, indem ich euch einmal kurz beleidige mit You're a Slut. Und zwar könnt ihr euch mal kurz überlegen, was geht euch gerade durch den Kopf? Was denkt ihr, wie würdet ihr darauf antworten? Müsst ihr nicht teilen, einfach als Gedankenexperiment. Ich kann euch sagen, wie Siri geantwortet hat von Apple bis 2019. Und das war, I'd blush if I could. Also ich würde erröten, wenn ich könnte. Das ist ziemlich problematisch, weil Siri als tendenziell wegen weiblicher Stimme als weiblich wahrgenommen wird. Die Beleidigung ist jetzt auch häufig eher auf Frauen oder ist eher auf Frauen bezogen. Und die Antwort, I'd blush if I could, ist ziemlich, ja, so ein bisschen kokett, ein bisschen flirty, alles, was man vielleicht nicht will bei so einer ernstzunehmenden Beleidigung. Und woran liegt das Ganze? Ja, wir haben natürlich ein großes Problem von Sexismus in Technologie, gerade in der IT, eben wegen der Vorherrschaft von Männern. Das heißt, es ist natürlich nicht immer überhaupt absichtlich oder so, aber natürlich durch unterbewusste Strukturen kann das zu solchen Problemen kommen. Wer sich für sowas interessiert, ich habe das aus dem gleichnamigen Report, I'd blush if I could, haben die sehr schön aufgearbeitet, was es alles so für kleinere oder größere Probleme gibt. Könnt ihr gerne mal reingucken, genau. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist auch nicht so super wissenschaftlich oder so geschrieben, also man wird auf jeden Fall abgeholt. Und genau, darum geht's mir so ein bisschen, weil durch vermeintlich kleine Probleme werden natürlich sexistische Stereotypen weiter verfestigt und deswegen ist mir wichtig und war mir in meiner Masterarbeit wichtig, da was gegen zu machen. Ich habe mich jetzt nicht drum gekümmert, wenn Technologie beleidigt wird, sondern was passiert, wenn Menschen sexistisch beleidigt werden, also Frauen. Und wollte mir angucken, das ist mein sehr langer Titel, aber im Grunde wollte ich gucken, wie können soziale Roboter helfen in einem Kontext, wo sexistische Beleidigungen fallen? Können die da irgendwie unterstützen? Fühlen die Personen sich unterstützt? Genau, wie gehen die in so einem Setting damit um? Kann man Technologie überhaupt nutzen, um Frauen vielleicht zu empowern? Genau, was habe ich gemacht? Ihr seht da einen Aufbau von meinem Studiensetting. Ich hatte Dreierteams da, die zusammen unter dem Vorwand eingeladen wurden, zusammen Mastermind zu spielen. Das Spiel an sich war nicht wichtig, war einfach nur ein Setting, damit die Leute abgelenkt sind. Und hatte dann einen Confederate mit dabei, der dann den Spruch abgelassen hat. Typisch Frauen- und Logikspiele auf eine der Vorschläge, die eben eine der weiblichen Versuchspersonen genannt hat. Dann hat Pepper, mein sozialer Roboter da oben, auf drei Möglichkeiten interveniert. Entweder ausweichend, also das ist nicht zielführend, lasst uns weitermachen. An der Stelle hat Pepper also nicht gesagt, was genau das Problem ist, sondern darauf hingewiesen, dass vielleicht was nicht, also dass etwas im Argen ist, aber nicht genau warum. Die zweite war so argumentativer, von wegen, das scheint mir ein Vorurteil zu sein. Frauen sind genauso gut in der Lage, solche Probleme zu lösen wie Männer. Und das dritte war dann ein bisschen eskalierender nochmal und moralisch werten, so krass, das war ganz schön sexistisch. Solche Kommentare sind hier nicht angebracht. Ich habe sehr viel analysiert und rausgefunden, deswegen nur die Hauptergebnisse. Es war super interessant, auch erstmal ohne Pepper zu sehen, wie die Leute reagieren. Es war auch ziemlich krass zum Teil, also die Leute waren wirklich sehr, sehr schockiert durch die Bank. Insbesondere Personen, die sagen würden, sie sind selber eher feministisch, waren schockiert, dass sowas überhaupt noch passiert. Die irgendwie den Eindruck hatten, das ist eigentlich, also in ihrem Alltag kommt das halt nicht vor und dann waren die super mitgenommen. Leider aber auch genau das Gegenteil, also Frauen, die IT studieren, die Ingenieurswissenschaften studiert haben, also ich komme aus Aachen, ist sehr männerdominiert und da waren die dann so, ja gut, ist Alltag, kann dann so nur drüber lachen, leider. Und aber auch ein großer Punkt war wirklich für viele, die sich halt eben als Aufgeklärte bezeichnen würden in dem Sinne, dass sie super schockiert waren über die eigene Reaktion, weil sie sich halt gewünscht hätten, sie hätten was gesagt, war also auch in dem Sinne natürlich persönlich durchaus zusätzlich nochmal belastend. Aber was viele danach auch gesagt haben, sie waren wirklich dankbar für die Erfahrung, dann letztendlich ja in so einem safe Kontext das Ganze mal irgendwie erfahren zu haben und ja, quasi zu sehen, wie sie selber reagieren und vielleicht das nächste Mal anders zu reagieren. Genau, kommen wir zu dem, was Pepper dann gemacht hat. Quantitativ gab es zwischen den Bedingungen keine Unterschiede. Also ich habe jetzt in der Masterarbeit so 50 Gruppen ausgewertet. Wir haben aber noch nacherhoben, also wir gucken dann nochmal, ob dann doch nochmal mehr bei rumkommt. Aber was ich dann qualitativ in Videos und Interviews rausfinden konnte, ist tatsächlich, dass quasi drei Viertel der Leute, die in der ausweichenden Bedingung waren, also da, wo Pepper nur gesagt hat, das ist nicht zielführend, lasst uns weitermachen, dass die das nicht realisiert haben, dass Pepper da was zu gesagt hat, was ja schon mal sehr interessant ist. Und was man durch die Bank sehen konnte, die Leute waren jetzt aber auch nicht abgeschreckt oder so, dass Pepper da auf einmal was Zwischenmenschliches zugesagt hat, sondern fanden eher, dass dann die Kompetenz und Warmth-Wahrnehmung eben gestiegen ist. Was bedeutet das jetzt? Also zum einen dadurch, dass man gesehen hat, dass Leute, die selbst sich als feministisch identifizieren, eben gemerkt haben, sie haben auch nicht interveniert. Ja, dass wir vielleicht doch nicht ganz so weit sind, wie wir uns wünschen würden, dass trotzdem immer noch Aufklärungsarbeit super wichtig ist. Und ja, wenn man eben das aktiv bekämpfen möchte, was ja auch sehr wichtig ist zu wissen. Aber genau, die waren super dankbar für die Erfahrung, sich zu reflektieren. Ich weiß nicht, ob man empfehlen sollte, Leute sexistisch zu beleidigen, damit die reflektieren über ihre eigenen Handlungen. Aber trotzdem scheint es ein lehrhaftes Setting gewesen zu sein, wo die wirklich was mitgenommen haben. Und was man eben gemerkt hat, die haben sich dann wirklich mehr damit auseinandergesetzt. Die haben gut auf Pepper reagiert. Also es besteht durchaus Potenzial, solche Technologien wie soziale Roboter zu nutzen, um eben auf Sexismus hinzuweisen. Und vielleicht auch ein sehr wichtiger Punkt, also diese ausweichende Bedingung ist quasi das Minimum, was der UNESCO-Report empfohlen hat. Dass man sagen soll, okay, man soll das schon adressieren, muss jetzt vielleicht nicht inhaltlich sein, aber da haben wir halt gesehen, oder habe ich gesehen, das funktioniert vielleicht doch nicht. Also vielleicht muss man schon ein bisschen konkreter darauf hinweisen, was jetzt genau das Problem ist. Vor allem so lange, wo natürlich die Erwartungshaltung nicht da ist, dass Roboter, soziale Roboter, so zwischenmenschlich darauf reagieren können. Genau, aber natürlich ist wie immer weitere Forschung und größere Studien nötig, um die Effekte besser zu verstehen. Genau, damit nochmal meine Abschlussfolie, wo alles zusammengefasst ist, und ich übergebe wieder.
Danke dir. Genau, ich übergebe an Ben. Ben hat leider jetzt, du hast 5 Minuten. Sind ein bisschen im Zeitdings, aber ich hoffe, du kommst da gut durch.
Ja. Sonst hau mich gerne von der Seite an, wenn es knapp wird. Also, ich habe mir angeschaut, was mit KI-Ethik bei zukünftigen Developern möglich sein könnte mit Kursen. Der Titel ist ein bisschen lang, der kommt auf der letzten Folie. Also, sollte ich vielleicht nächstes Mal anwesend sein? Welche Effekte haben denn eventuell KI-Ethik-Kurse bei zukünftigen Developern und Developerinnen? Also warum sollten wir drüber reden? Der große Punkt ist, also in der vorherigen Forschung ist klar geworden, dass potenziell zukünftige KI-EntwicklerInnen oft ja leider recht niedrige Level an sozialer Verantwortung zeigen als andere Studiengänge. Doof. Genauso gibt's da eine gewisse technische Kultur in diesen Studiengängen, die dann sogar über die Laufzeit des Studiums diese Effekte noch verstärken. Das heißt, es wird nicht unbedingt besser. Und ja, wenn man sie dann auch mal explizit danach fragt, fühlen sie sich oft schlecht auf diese ethischen Themen vorbereitet und zeigen dann auch recht geringe ethische Kenntnisse und Fähigkeiten. Und wenn sie ja das Ganze priorisieren sollen, liegt der Fokus primär auf Datenschutz oder auf der Security der Systeme. Falls sich irgendjemand beleidigt fühlt, ist nicht absichtlich, es tut mir leid, da unten sind die Quellen, schaut gerne mal rein. Methodisch habe ich also 2 Gruppen verglichen, KI-Studierende, die potenziell an KI-Themen interessiert sind und entweder einen Ethikkurs belegt haben in ihrer Studienlaufzeit mit Studierenden, die keinen belegt haben. Da habe ich ja eine Mixed Methods Studie draus gemacht, psychologisch, mit einem großen Fragebogen-Studiendesign. Ich werde auch hier nur die Hauptergebnisse gleich vorstellen und die Hauptfragen, weil es doch ein bisschen komplexer war. Und vorgeschaltet mit 48 von denen, die in 19 Fokusgruppen gemeinsam diskutiert haben, wie kann denn ein KI-System in der Steuerverhandlung aussehen und wie sollte das entwickelt werden. Dementsprechend habe ich mir dann angeschaut, welche Einstellungen haben diese Studierenden zu KI im Allgemeinen? In welchen Bereichen sollte es angewandt werden oder vielleicht eher nicht? Wie sehr sehen Sie Risiken oder Vorteile und wie sehr vertrauen Sie auch diesem System? Wie relevant werden die Prinzipien, KI-ethische Prinzipien, da gibt es ein Haufen von. Ich habe mich jetzt auf ein Set an neuen Prinzipien bezogen hier. Wie relevant werden die wahrgenommen? Und wie häufig werden diese dann auch in den Fokusgruppen wirklich praktisch berücksichtigt? Also einmal die Aussage über die wahrgenommene Relevanz, ja, finde ich wichtig oder na, ist mir nicht so wichtig. Und dann halt auch diese Brücke hin, wie überträgt sich denn diese Aussage darüber, was wichtig ist, in die Handlung? Der interessante Punkt war so ein bisschen, diese Einstellung zu KI und auch die Risikowahrnehmung unterscheidet sich nicht. Zumindest habe ich da keinen signifikanten Unterschied festgestellt. Die war bei beiden super positiv. Den Unterschied gab es aber dann dabei, welche Prinzipien oder wie die Prinzipien wahrgenommen werden und wie wichtig die sind. Und zwar haben wir da halt eine weitaus höhere Relevanzwahrnehmung bei den Studierenden, die auch einen Ethikkurs belegt haben. Der Punkt war aber trotzdem, auch die ohne haben gesagt, super wichtig, also oder recht wichtig zumindest. Praktisch war das dann ganz spannend zu sehen, dass diejenigen mit Ethikkurserfahrung einen sehr, sehr starken Fokus auf die Themen Fairness und Interpretability von KI-Systemen gelegt haben. Während die Studierenden ohne diese Erfahrung einen sehr starken Fokus auf Security, Reliability und Robustness hatten. Und darin lagen auch die signifikanten statistischen Unterschiede. Was nehmen wir jetzt daraus mit? Es kann auf jeden Fall helfen, in diesen Kursen und auch im Studium immer mal wieder so ein bisschen diese Themen mit einzubringen. Selbst wenn es nichts daran ändert, wie die Studierenden zu den Systemen an sich stehen, es verändert etwas in ihrer Entwicklungsherangehensweise. Sie achten ein bisschen ausgewogener auf die unterschiedlichen Prinzipien, wenn sie Ethikkurse belegt haben, als wenn sie keine belegt haben. Und berücksichtigen da diese komplette Palette ein bisschen besser. Und ich denke, da lässt sich drauf aufbauen. Ich habe mir jetzt ja auch nur Allgemeinkurse angeschaut und nicht einen spezifischen. Und damit lässt sich ein bisschen was machen. Da nochmal der lange Titel. Wenn irgendwie Fragen sind oder sonst wie zu den Themen, die mich jetzt weiter beschäftigen, Thesis veröffentlichen, Forschung weiter in dem Bereich, auch in Bezug auf IngenieurInnen, vielleicht irgendwann mal PhD und KI-Datenschutz, dann kommt gerne auf mich zu.
Danke dir, Ben. Ein Riesenapplaus für alle unsere Stipendiaten noch einmal. Genau, wenn euch das abgeholt habt, beziehungsweise wenn ihr auch gerade an eure Masterarbeit schreibt, wir haben wie gesagt noch 6 Stipendien zu vergeben und ihr könnt euch einfach auf chaos-stipendien.de für euer Stipendium bewerben. Im Blog veröffentlichen wir all die Masterarbeiten, von denen ihr gerade gehört habt. Wir sind an bürokratische Sachen gekoppelt. Zum einen muss die geschrieben werden, dann muss die benotet werden. Die kommen also immer so mit der Zeit nach und nach, je nachdem, wie schnell da auch die Strukturen sind. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit zu der späten Stunde. Wenn noch Fragen sind, haben wir gleich noch ganz kurz Zeit. Ansonsten ist ja hiernach quasi Schluss. Dann sind wir auch noch im Raum und sowohl von organisatorischer Seite zum Stipendium als auch zu den einzelnen Themen könnt ihr uns dann gerne noch weiter befragen. Danke euch.